Auf ein Bier mit der DNN Dresden Talk.
Herzlich willkommen bei Auf ein Bier mit der DNN Dresden Talk. Ich bin Ingolf Pleil, DNN-Redakteur, und habe mir heute Professor Sigismund Kobe eingeladen. Mit dem Physiker möchte ich über das Pumpspeicherwerk in Niederwarta reden. Die Anlage dürfte jedem Einheimischen bekannt sein. Sie ist vor allem geprägt durch mächtige Rohre zwischen dem Oberbecken in Oberwarta und dem Unterbecken in Niederwarta, an dem das Stauseebad Kossebaude liegt. Fast 100 Jahre alt steht die Anlage jetzt vor dem Rückbau, obwohl es dagegen auch breiten Widerstand gibt. Darüber möchte ich heute mit Professor Kobe reden. Ist bald Pumpe im Pumpspeicherwerk? Herr Professor Kobe, Sie sind 1940 in Zellamelis geboren, waren von 1965 bis 1979 Assistent und Lehrer im Hochschuldienst. Danach sind Sie Oberassistent an der Sektion Physik der TU Dresden gewesen und ab 1992 Professor. Seit 2006 sind Sie emeritiert. Herzlich willkommen hier in unserer Runde. Ich selbst trinke Wasser, weil wir leider gerade in der Fastenzeit sind. Was trinken Sie heute zum Talk beim Bier?
Ja, normalerweise trinke ich gerne ein heimisches Bier aus dem Vogtland, aus einer Brauerei, die schon 1436 gebraut hat. Und die besondere Beziehung sind damit gegeben, dass meine Vorfahren genau um diese Zeit im Nachbardorf gewohnt haben und wahrscheinlich auch das gleiche Bier getrunken haben. Aber heute, wie Sie schon sagten, in der Fastenzeit, reduzieren wir mal ein wenig den Alkoholgebrauch oder Verbrauch.
Gut, dann freue ich mich, dass Sie trotzdem gekommen sind, obwohl Sie jetzt hier Tee trinken müssen, und sage erstmal Prost. Herr Kobe, Sie haben Kernphysik studiert und sind immer noch ein Anhänger der Atomenergie. Sind Sie ein alter, weiser Mann?
Ja, ein alter, weiser Mann. Wenn ich so angesprochen werde, nehme ich das sehr positiv. Denn weiser kann man mit S und SZ schreiben. Und ich benutze diese Ansprache immer in einer solchen Beziehung, dass es eine hohe Wertschätzung darstellt. Denn Sie wissen ja, bei den Naturvölkern waren die alten weißen Männer hochgeachtet. Naja, und was die Kernphysik betrifft, ich gehöre zu den letzten Studenten in der Fakultät Kerntechnik, bevor sie 1962 aufgelöst wurde. Und damit wurde auch das Studienfach Kernphysik umgewandelt oder überhaupt weggelassen. Und wir haben dann Physik weiter studiert. Mit der Kernphysik ist das so eine Sache. Ist ja viel im Gespräch jetzt. Aber ich stimme da mit der Meinung vieler Fachkollegen überein. Bei den gegenwärtigen Herausforderungen geht es nicht entweder Kernphysik oder eine andere Technologie, sondern es sollte immer ein sowohl als auch geben. Mein Kollege Professor Tess aus Dresden, der jetzt ein Institut über Energiespeicherung in Stuttgart leitet, hat das so ausgedrückt. Wir sollten das Motto haben, Sonne, Wind und Kerne als die Alternative zu den Herausforderungen, die wir jetzt haben. Und wie viel von dem sowohl Wind und Sonne als auch Kerne, das wird durch mein eigentliches Forschungsgebiet bestimmt. Das lautete die Optimierung komplexer Systeme mit konkurrierenden Wechselwirkungen. Und das ist ein solches System. Das heißt, wir wissen nicht genau, und das wird bestimmt durch die Umstände drumherum, also Erzeugung, Entsorgung, Kosten und so weiter. Und in diesem System findet jede dieser Erzeugungsformen ihren Platz zum Schluss. Aber das kann man nicht von vornherein sagen.
Gut. Herr Kobe, in den Sternen steht momentan auch die Zukunft des Pumpspeicherwerks Niederwartha. Die Einrichtung stammt auch aus dem vorigen Jahrhundert. Wie ist der Zustand dort? Wie sieht die Situation aus?
Ja, also das Pumpspeicherwerk Niederwartha ist noch 11 Jahre älter als ich. Und bei einem technischen Werk oder Bauwerk, da steht nach einer solchen Zeit die Frage, Rückbau oder Ertüchtigung. Also wir müssen uns entscheiden in diesem Fall, ob wir dieses Pumpspeicherwerk ertüchtigen oder ob wir es rückbauen. Rückbauen könnte auch heißen, in den ursprünglichen Zustand von 1929 zurückversetzen. Mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Man könnte auch daran denken, das Ganze als technisches Denkmal einzurichten, als Gesamtkomplex. Denn dieses Pumpspeicherwerk gehört tatsächlich zu den ältesten in Deutschland und hätte auch einen Denkmalzustand gerechtfertigt. Aber was zu tun ist, das muss von der Gesellschaft letztlich entschieden werden. Was ist die optimale Zukunft für Niederwartha?
Sie favorisieren ja den Fortbestand des Pumpspeicherwerks.
Genau.
Damit verbinden sich aber vor allen Dingen eine große Diskussion um die Kosten von 250 Millionen Euro und mehr ist da die Rede. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber im Vordergrund steht, dass nach der 94-jährigen Betriebszeit ein solches Pumpspeicherwerk ertüchtigt werden muss und die Kosten müssen bereitgestellt werden. Die Frage muss man eigentlich anders stellen. Kann man auf eine Ertüchtigung verzichten, weil zum Beispiel andere Speichertechnologien bereitstehen, die gleiche Speicherkapazität zu geringeren Kosten bereitstellen? Das ist die entscheidende Frage. Und die Frage kann ich sofort beantworten mit Nein. Die Begründung dazu lautet folgendes. Pumpspeicherwerke sind weltweit die einzigen Großspeicher für Elektroenergie. Sie werden verwendet zur Primärenergieregelung, das ist eine Anforderung des Netzes, und für die Kurzzeitspeicherung. Das bedeutet Speicherung von Elektroenergie über einige Stunden bis zu einem Tag. Man kann jetzt fragen, welche Alternative gäbe es? Am ehesten kommen dann die Großbatteriespeicher ins Gespräch, zum Beispiel auf der Basis von Lithium-Akkus. Schaut man genauer hin, erkennt man allerdings, dass es weltweit nur einige wenige Großbatteriespeicher gibt mit einer Speicherkapazität von größer als 600 Megawattstunden. Das ist die Speicherkapazität von Niederwartha. Und diese Großbatteriespeicher werden noch nicht einmal hauptsächlich zur Kurzzeitspeicherung, sondern für die Aufgaben der Regelung des Netzes verwendet, also zur sogenannten Primärenergieregelung. Und wenn man die tatsächlichen Kosten mal abschätzen wollte, dann müsste man mal einen Vergleich mit solchen Großbatterien herstellen, zum Beispiel mit der Großbatterie Big Battery in der Lausitz.
Das ist ein Batteriespeicher der Lausitzer Energie Bergbau AG, der LEAG, der am Standort Schwarze Pumpe an der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen errichtet wurde.
Richtig. Und die Zahlen dazu? Die Speicherkapazität sind 50 Megawattstunden, die Investitionskosten 25 Millionen Euro. Würde ich jetzt das hochrechnen, wären die Vergleichskosten für 600 Megawattstunden, also für die Kapazität von Niederwartha, 300 Millionen Euro bei einer Lebensdauer von etwa 20 Jahren für diese Batterien. Würde man die tatsächliche Lebensdauer von eines Pumpspeicherwerks natürlich in Betracht ziehen, die ist ja 100 Jahre, dann muss man sagen, es kommt noch ein Faktor 5 hinzu. Denn alle 20 Jahre müsste ich ja das Batteriesystem erneuern.
Das hängt mit den Ladezyklen zusammen. Und
natürlich, also die Lebensdauer einer solchen Batterie ist viel geringer, höchstens sagen wir mal 20 Jahren. Also das dient ja nur zur Abschätzung. Mit dieser Abschätzung bekomme ich auf eine Gesamtinvestitionssumme von 1,5 Milliarden Euro für alternative Großspeicher. Und da sind diese 250 Millionen Peanuts dagegen. Und es gibt noch ein anderes Argument. Natürlich setzen wir sehr viel Geld ein für die Energiewende. Und wir müssen einen Vergleich auch anstellen mit den Kosten, die derzeit schon aufgebracht werden müssen. Zum Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Solaranlagen, PV-Anlagen und Windkraftanlagen. Und dann nenne ich Ihnen einmal eine Zahl. Allein im Januar dieses Jahres wurden 0,9 Milliarden Euro aufgewendet zur Förderung über die EEG-Umlage für diese Art der Energieerzeugung. Und im Februar waren es 1,2 Milliarden Euro. Also es geht nicht darum, dass wir eventuell kein Geld haben insgesamt, sondern es geht darum, und das ist auch die Kritik des Bundesrechnungshofes kürzlich, dass diese Gelder effizient eingesetzt werden. Würden wir zum Beispiel diese Summen, die hier für einen Monat ausgegeben werden, umrechnen, dann würde die Subventionssumme über die EEG-Umlage für eine Woche etwa reichen, um das Projekt Niederwarda in ein Top-Niveau zu heben. Und dort hätten wir am Schluss eine gut funktionierende, über 100 Jahre arbeitende Batterieanlage. Das Fazit ist aus dieser Überlegung das folgende: Eine Tüchtigung des Pumpspeicherwerks Niederwarda ist sowohl kostengünstiger als jede derzeit verfügbare Alternative. Natürlich sind diese Kosten jetzt im Moment mal hoch, aber man muss sie ja auch auf die ganze Zeit rechnen. Man muss die Gestaltung dieser Preisstellung, dieser Summe so gestalten, dass sie für diese von der ganzen Zeit auch durch Amortisation gedeckt werden können. Und es gibt noch einen viel wichtigeren Grund. Wir brauchen für die Batteriespeicher wertvolle Rohstoffe, zum Beispiel Lithium, in unglaublich großen Mengen und mit unglaublich Folgen für die Umwelt. Der Einsatzstoff für Pumpspeicherwerk Niederwarda ist Wasser. Und das Wasser ist im Becken, in Oberbecken und Unterbecken, wird hin und her gewälzt. Und
Niederwarda ist ja auch kein Solitär. Es gibt viele andere Beispiele in Deutschland und in Europa. Wie laufen die eigentlich? Können die wirtschaftlich dargestellt werden oder gibt es da ähnliche Diskussionen wie hier in Niederwarda?
Ich kenne nicht die Einzelheiten über die Ökonomie. Ich kann mir nur vorstellen, da alle Pumpspeicherwerke in Deutschland im Moment alles tun, nur unter dem einen Ziel, die schwankenden Einspeisung der Erneuerbaren zu kompensieren. Und da gehen sie bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen, wenn da kein wirtschaftliches Ergebnis herauskommt. Das muss also insgesamt von Ökonomen beantwortet werden. Aber in dem Zusammenhang möchte ich doch auf ein ganz konkretes Beispiel hinweisen. Das zeigt die aktuelle Situation. Am 10. März in der Zeit von 11 bis 14 Uhr sanken auf einmal die Börsenpreise auf 0 Euro und darunter. Also zwischen dieser Zeit, also in diesem Zeitraum, konnte man den Strom umsonst bekommen Oder sogar noch bekam man noch einen Zuschlag dazu, wenn man ihn abgenommen hat. Eine für den Händler sehr optimale Situation. Das heißt also, dieser Strom war überflüssig, konnte vom Netz nicht aufgenommen werden und musste einfach entsorgt werden. Und das war die Ursache für diesen Preisverfall für den Strompreis an der Börse. Die Situation muss man sich nochmal genauer ansehen. Zum Beispiel können wir uns mal die Zahlen, die dazu gehören, etwas genauer betrachten. In dieser Zeit war 20% mehr Strom im Angebot durch die Erzeuger, als die Last durch die Verbraucher abgefordert wurde. Also 20% der Last war übermäßig da. Und wenn ich das
mal. Die Erzeuger waren in dem Falle Solaranlagen und
Windkraftanlagen. Ja, ich komme gleich dazu. Also, wie viel sind diese 20%? Das sind in Leistung ausgedrückt 11 Gigawatt. Was bedeutet 11 Gigawatt? Das ist die Produktion von 11 Kernkraftwerken. Das heißt, in dieser Zeit mussten, also 3 Stunden mal 11 Gigawatt sind 33 Gigawattstunden. Strom mussten entsorgt werden oder verkauft zum Nullpreis. Wie kam das eigentlich zustande? Warum zwischen 11 und 14 Uhr? An dem Tag war schon allerhand Wind im Netz angeboten. Und um die Mittagszeit kommt nun die Sonne dazu. Und jetzt kam noch mal eine ganze Menge an Sonnenenergie war im Angebot. Und letztlich in dieser Zeit haben allein Sonne und Wind 95% der Last abgedeckt. Nun muss man sich vorstellen, dass die anderen Erzeuger nicht einfach so abgeschaltet werden kann. Man kann kein Braunkohlenwerk an- und abschalten, wie man will. Und es gibt ja auch noch die Bioenergie, die von Erzeugung von erneuerbaren Energien aus Biomasse auch ein erheblicher Bestandteil. Die drängten auch noch rein. Man spricht in Fachkreisen unter Kannibalisierung von erneuerbaren Energien. Wer hat das Vorrecht? Bio oder Wind oder Sonne? Aber das nur nebenbei. Ja, und dann war zu dieser Zeit waren schon alle, und das ist der wichtige Punkt, Pumpspeicherwerke, alle Pumpspeicherwerke Deutschlands waren schon voll im Einsatz. Alle Oberbecken waren gefüllt am Ende dieser Zeit. Alle Heimspeicher in den Kellern, alle PV-Hausenergiebetreiber waren voll. Und trotzdem war dieser Überhang entstanden. Und jetzt kann man sagen, naja, ist ja gut, die Sonne schickt keine Rechnung. Das ist aber nicht so. Die Erzeugung kostet ja trotzdem Geld. Und die Erzeuger hatten ja eine Vereinbarung der Bezahlung von der Strommenge, die sie in das Netz eingespeist haben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Es ist eine äußerst prekäre Situation an diesem Beispiel zu sehen. Und das mitten im März. Also die großen Spitzen von Sonnenenergie, die kommen ja erst. Und es ist ja nicht nur der Sonntag gewesen. Dasselbe ist ja am Sonntag zuvor passiert. Also man sieht, das ganze System ist zu hinterfragen und muss eine neue Orientierung einsetzen.
Und bezahlt wird das ja alles durch die Abgaben von den Verbrauchern über die EEG-Umlage und über CO2-Abgabe und ähnliche Instrumente. Also belastet sind im Prinzip alle.
Wir sind alle belastet. Es ist ein kompliziertes Geflecht von Verschiebung von Geld. Aber wenn man es zurückrechnet, ist es eigentlich die CO2-Umlage, aus der diese Summen bereitgestellt werden. Und jetzt fragt man sich, ist die CO2-Umlage hat ja ein Ziel, das Klimaziel, also letztlich eine Verminderung der CO2-Emissionen in Deutschland und überall in der Welt. Die Frage lautet also, ist es das Ziel, dieses Geld zu verwenden, um die Entsorgungskosten wie an diesem Sonntag zu realisieren? Also hier stimmt insgesamt etwas nicht.
Herr Professor, lassen Sie uns kurz mal einen Schluck trinken, damit das Gespräch nicht zu trocken wird.
Ja.
Wir haben die Situation geschildert. Wir haben bestimmte Zeiten, in denen wir sehr viel Strom aus Solaranlagen oder Windkraftanlagen haben, den wir entsorgen müssen, weil die Verbraucher ihn nicht abnehmen. Wir haben aber auch Zeiten, an denen Strom beispielsweise aus dem Ausland importiert werden muss, um hier die Nachfrage zu decken. Was wäre denn mit einem Pumpspeicherwerk in Niederwartha möglich? Was könnte man damit erreichen unter anderem?
Ja, wir könnten das Hauptproblem bei der eben geschilderten Situation lösen. Wenn die Überproduktion, die wir hier entsorgen mussten, dazu verwendet wird, um sie zu speichern, damit sie in späteren Zeiten, wenn es Mangel gibt, wieder eingesetzt werden. Das wäre doch die ideale Situation. Das heißt, anstelle das zu entsorgen, hätten wir einen Speicher gebraucht. Und da kann man fragen, wie groß wäre denn dieser Speicher, der für diese 3 Stunden nötig gewesen wäre? Und die Antwort ist einfach. Er wäre genauso groß wie die gesamte Kapazität sämtlicher Pumpspeicherwerke in Deutschland. Noch einmal. Ja, das macht deutlich, wie groß der Speicherbedarf ist. Und man kann es so sagen, wir stehen mit der Energiewende vor außergewöhnlich großen Herausforderungen. Und in der jetzigen Situation muss im Mittelpunkt bei der Lösung dieser Aufgabe die Frage stehen, wie lösen wir die Speicherproblematik? Die Folgerung daraus ist, auf eine Ertüchtigung eines schon vorhandenen Speichers mit einer solchen hohen Kapazität im Vergleich zu den Kapazitäten von Batteriespeichern, kann man nicht so einfach mal verzichten. Und wenn man das vorhat, ist es ein schwerer Schildbürgerstreich. Erinnern wir uns an die Schildbürger, die glaubten nämlich, ein neues Rathaus bauen zu können und auf die Fenster verzichten zu können. Und sie wollten dann das Licht später eventuell in Körben hereintragen. Die Schildbürger von heute glauben an eine Energiewende, wie die Schildbürger von damals an das Rathaus geglaubt hatten. Nur auf der Basis von Wind- und Sonnenstrom, ohne Speicher. Es wird immer von grünem Wasser gesprochen, der ja nun bald zur Verfügung stehen könnte. Der soll dann später vielleicht irgendwann einmal von irgendwoher aus der Welt herangekarrt werden. Es ist nicht nur meine Meinung, das wird so, wie es jetzt angedacht hat, nie und nimmer funktionieren. Das heißt, wir sind sozusagen gut beraten, wenn wir die vorhandenen Speicher ausbauen und ertüchtigen.
Sie haben es beschrieben, wir haben einen riesigen Speicherbedarf. Alle Welt ruft nach Speichern, aber das Pumpspeicherwerk verfällt. Der Eigentümer Vattenfall sagt dazu, es sei zu teuer, es sei unwirtschaftlich. Die Sachsenenergie, der regionale Stromversorger und die Stadt Dresden übernehmen diese Haltung. Seltsamerweise ausgerechnet die Grünen auch. Manche glauben sogar, man könne das Speicherproblem mit Elektroautos lösen. Was ist da los, wenn wir hier einen Speicher haben, den man weiter nutzen könnte?
Ja, es sind viele Vorschläge im Gespräch und werden also auch hin und her gewälzt. Aber die Frage ist, man muss es durchrechnen. Und die Idee mit dem bidirektionalen Laden von Elektroautos, man sagt, die stehen ja ohnehin die meiste Zeit des Tages rum, sollen sie doch in dieser Zeit als Speicher dienen, ist im Prinzip gut. Aber die Konsequenzen, ein solches System als Großspeicher für die Anforderungen der volatilen Einspeisung von Sonne und Wind zu benutzen, diese Idee muss man ein bisschen durchleuchten. Was würde das bedeuten? erstmal zahlenmäßig. Nehmen wir an, wir hätten 40 Millionen Autos in Deutschland und die wären alle Stromer. Das heißt, sie wären auch zusätzlich in der Lage, dieses bidirektionale Laden zu realisieren. Rechnen wir durch, diese Kapazität aller E-Auto-Batterien liegt dann in der Größenordnung von etwa 1 Terawattstunden, würde also reichen, um die Deutschland für einen Tag ungefähr zu versorgen.
Aber von 40 Millionen Elektroautos sind wir natürlich noch weit entfernt.
Ja, einmal sind wir da entfernt. Und selbst wenn wir sie hätten, stünden wir ja vor der Herausforderung, dass dann kollektiv alle 40 Millionen dann an eine Ladesäule gerufen werden müssten. Denn diese Effekte Strombedarf, die kommen plötzlich und unvorhergesehen. Und dann müssten alle dorthin gerufen werden und alle ihren Strom, also ihre Elektroenergie abgeben. Sie werden natürlich auch nicht alle in dem Moment vollgeladen sein und so weiter. Mir fehlt einfach die Fantasie, wie man für die Aufgabe der Großspeicherung, der nötigen Großspeicherung der Energiemengen für die in dieser volkswirtschaftlichen Dimension realisieren kann. Allerdings ist diese Idee mit dem bidirektionalen Laden gar nicht mal so schlecht. Man könnte es anders machen, wenn jeder Besitzer eines solchen Elektroautos diese Batterie für seine eigene Heimspeicheranlage noch zusätzlich einsetzen könnte. Dann hätten wir eine Vereinfachung, denn er kann ja dann selbst entscheiden, wann lädt er das Auto, wann will ich fahren, will ich nicht fahren. Jetzt kann ich also meinen Heimspeicher erweitern durch die Kapazität des Speichers, der in meinem Auto steht. Er wird sogar aufgerufen in seinem eigenen Interesse, das so optimal wie möglich für seinen Geldbeutel zu tun, denn jeder Ladevorgang kostet ja auch Geld, weil dadurch die Batterie abgenutzt wird und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt wäre ein System bidirektionales Laden als Extender für die Heim-PV-Anlage überhaupt eine recht nachdenkenswerte und gute Idee. Und im Effekt würde sie dann den Zielen der Energiewende auch dienen. Denn jede Kilowattstunde, die ich nicht aus dem Netz entnehmen muss, hilft ja dabei, den Gesamtbedarf zu verringern. Und damit habe ich einen Beitrag geleistet, und zwar einen echten Beitrag zur Energie.
Wir haben also ein großes Speicherproblem. Parallel dazu wird aber das Angebot an Wind- und Sonnenenergie immer weiter ausgebaut. Die Ausbauziele sind ambitioniert. Wie soll dann damit umgegangen werden?
Ja, das ist ein schwieriges Problem und das ist in der Politik und in der Umsetzung der Politik in den Gesetzen nicht hinreichend beachtet worden ist. Man muss sich das vielleicht mal so vorstellen. Wie ist die Idee der Energiewende derzeit? Sie sprachen die Grünen an, die das propagieren. Das sieht so aus. Man denkt sich eine Regentonne, wie sie im Garten steht, und füllt dort erneuerbare Energien ein, also das Wasser, das aus diesen erneuerbaren Quellen kommt, und füllt diese Regentonne auf mit fossilen Energiequellen, Kohle oder jetzt neuerdings diese Gaskraftwerke, die ja später mal vielleicht mit Wasserstoff betrieben werden können. Das ist die Idee. Und man erwartet, dass man jederzeit dann aus diesem Fass das Wasser entnehmen kann. Das heißt, dass man damit die Versorgung der Industrie und der Haushalte in Deutschland realisieren kann. Aber das ist ein Fehlschluss. Ich versuche einmal darzustellen mit dem Vergleich der Regentonne, was tatsächlich passiert. Stellen Sie sich mal vor, Wir haben die gleiche Regentonne und der Auslauf befindet sich aber am oberen Ende. Also dort, wo normalerweise der Einlauf ist, den benutzen wir mal als Auslauf dieser Regentonne. Und die Regentonne muss auch einen Einlauf haben. Und den Einlauf realisieren wir dort, wo ursprünglich der Auslauf ist, also wo ich normalerweise das Wasser einnehme. Und wenn ich die Tonne füllen will, dann muss ich das Wasser dort an dieser Stelle reinpumpen. So, und jetzt haben wir also ein System, das so ungefähr funktioniert, von der Idee her, wie unser Stromsystem. Mit einer Pumpe befördern wir aus einer Quelle, nennen wir sie mal fossile Quelle. Wasser aus einer fossilen Quelle wird mit in einer Pumpe in ein Wasserfass gepumpt und der Auslauf befindet sich am oberen Ende. Das bedeutet, damit das System funktioniert, muss die Tonne immer randvoll sein. Sie muss deshalb randvoll sein, würde der Wasserspiegel ein bisschen absenken, komme ich ja unter die Auslauföffnung und dann hätte ich Blackout. Dann kann ich nichts mehr entnehmen. Also das ist das realistische System. Aber das System hat noch einen anderen Effekt. Ich sehe auch, wenn ich zu viel pumpe, läuft das Fass über. Also ich habe nur einen kleinen Spielraum. Das ist das normale, sagen wir mal, das alte System. Jetzt kommt die Erneuerung, dieses System. Ich möchte jetzt von außen eine zusätzliche Quelle von erneuerbaren Energien, sagen wir mal Regenwasser, das ab und zu mal anfällt, noch benutzen und leite dieses Wasser auch noch hinein. Das geht eine ganze Weile gut. Wenn ich also 20% erneuerbare Energie habe, dann lässt sich das alles noch realisieren. Aber es gibt eine Grenze. Die Grenze ist dann erreicht, wenn ich etwa die Hälfte des Wassers in der Tonne durch diese fluktuierenden Erzeuger, durch dieses Regenwasser, das zusätzliche Regenwasser erbringen will. Denn dann habe ich die fatale Situation, dass ich manchmal keinen Zufluss von Regenwasser habe. Und dann habe ich ständig diesen Überlauf. Und dann sind wir wieder beim ursprünglichen Problem. Effektiv wird das System wieder, wenn ich Speicher habe. Dann kann ich das Überlaufwasser speichern und in den Mangelsituationen einbringen. Sie sehen also, es ist ein hochkompliziertes System und so einfach, wie es im EEG 2022 steht. Also wir wollen den Anteil der erneuerbaren Energien auf 80% erhöhen. Das wird nicht funktionieren. Da sind die ganzen Dinge nicht bedacht, die also in dem Modell jetzt dargestellt sind.
Wenn wir also in die Tonne immer mehr Energie aus Wind und Sonne hineinpumpen, werden sich die Ereignisse vom vergangenen Sonntag immer häufiger wiederholen und es muss jede Menge Strom entsorgt werden. Trotzdem haben sich der Übernetzungsbetreiber 50 Hertz beispielsweise zum Pumpspeicherwerk Niederwarda so geäußert, dass es keine Systemrelevanz hätte. Die Bundesnetzagentur hat sich aufgrund dieser Aussage dann auch nicht gegen die Stilllegung durch Vattenfall gestellt. Was wollen Sie dann noch erreichen mit Ihrem Kampf für das PSW? Ist der Standort nur schlecht geredet? Ist die Haltung von 50 Hertz und der Bundesnetzagentur nicht eher gar kein Wunder bei einer Leistung von 40 Megawatt, die dort von ehemals 120 Megawatt nur noch übrig sind? Wie man hört, sind auch Anschlüsse an überregionale Stromnetze gekappt worden. Hat Vattenfall als Eigentümer den Standort systematisch ruiniert?
Das ist wieder sehr kompliziert. Diese Entscheidung der Bundesnetzagentur liegen schon eine Weile zurück und sind unter damaligen Nebenbedingungen getroffen worden. Wir haben eine unglaubliche Schnelligkeit des Wandels der äußeren Ereignisse. Denken Sie an die den Wegfall der Gaslieferung aus Russland und so weiter, an die neuen Konflikte. Also man muss dieses Prinzip von der heutigen Situation nach meiner Meinung noch einmal hinterfragen. Und es gibt aktuell auch einige Hinweise, dass das, was die Bundesnetzagentur entschieden hat, auch nicht der weisheitsletzter Schluss ist. Denn gerade heute hört man von dem Chef der EUN, eines Netzbetreibers, dass er sagt, wir müssen aufpassen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir den Netzausbau synchron mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien gestalten können. Ich würde hinzufügen, wir müssen den Speicherausbau, den Netzausbau und den Ausbau der erneuerbaren Energien synchronisieren. Und unter diesem Blickwinkel ist eine Neubetrachtung unbedingt nötig. Und die Haltung des Besitzers ist auch zu hinterfragen. Man kann natürlich das alles vom Standpunkt und vom wirtschaftlichen Standpunkt eines Unternehmens betrachten. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Jedes Unternehmen in Deutschland ist auch an die Gesetze gebunden. Und hier muss man sehr aufpassen. Es ist nicht eine beliebige Produktionsstätte von irgendeiner Ware, die hier zur Disposition steht und wo sich der Besitzer entscheidet, die stillzulegen oder nicht. Sondern es gilt sogar das Grundgesetz. Artikel 14 heißt Eigentum verpflichtet. Und das insbesondere, wenn das Wohl der Allgemeinheit im Spiel steht und nach unserer Auffassung steht hier das Wohl der Allgemeinheit wohl im Blickpunkt und muss beachtet werden. Zum anderen ist Vattenfall auch verpflichtet, die Gesetze, deutschen Gesetze einzuhalten. Und dort steht es im erneuerbaren Energiesystem wörtlich, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und steht und der öffentlichen Sicherheit dient. So heißt es also im Gesetz. Und die Pumpspeicherwerk Niederwarter gehört zu den dazugehörigen Nebenanlagen ganz eindeutig und hat also hier den Vorrang. Und Vattenfall kann natürlich sagen, wird aus wirtschaftlichen Gründen lohnt sich's für uns nicht. Ja, dann muss es eben angeboten werden, dann muss es veräußert werden. Und ich frage mich, ist nur Sachsenenergie oder der einzig mögliche Käufer? Das muss alles hinterfragt werden. Aber das Interesse, das Gesamtinteresse der Gesellschaft muss im Vordergrund stehen. Und man kann sogar noch weitergehen. Es gibt auch Gesetze der Europäischen Kommission oder auf europäischer Ebene, die besagen, dass die Ertüchtigung eines Pumpspeicherwerks Vorrang haben muss vor jeglichem anderen, vor dem Neubau zum Beispiel.
Gut, Herr Professor, nehmen Sie ruhig noch mal einen Schluck Tee, eher kalt wird. Sie sagen, wer A sagt zu Wind und Sonne, der muss auch B sagen zu Speichern, das nicht erst in ferner Zukunft mit Wasserstoff. Nutzen Sie eigentlich selbst erneuerbare Energien und wie sieht es da mit dem Speichern aus?
Das ist eine schöne Frage und da gibt es eine Geschichte dazu. Natürlich benutze ich auch privat Photovoltaik. Die Geschichte dazu ist die folgende. Vor einiger Zeit kam unser Enkel zu mir und sagte, Opa, ich möchte dir was zum Geburtstag schenken. Und ich habe dran gedacht, du bist ja Theoretiker Und sollte man, und du redest viel über erneuerbare Energie, sollten wir das nicht selber mal probieren? Und ich habe die Idee, ich schenke dir eine Platte Photovoltaikpaneele, also ein Quadratmeter. Dann sagt er dazu, aber ich habe ein Problem. Ich habe nicht so viel Geld, die Platte kann ich dir schenken, aber wärst du bereit, das, was noch dazu gehört, dann selbst zu tragen? Und da haben wir beide geschmunzelt, denn er studiert an der Technischen Universität, die machen dort sehr wichtige Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Er ist also da auch schon einigermaßen im Stoff drin. Es wird dort Kreislaufwirtschaft geforscht und so weiter. Ja, und das, woher kommt das Schmunzeln? Weil er natürlich wusste, dass der größere Anteil an Kosten anfällt an dem, was dahinter kommt, an der Anlage. Und mir gefiel die Idee aber so gut, dass ich gesagt habe, top, die Wette gilt, das mache ich mit. Und das Resultat war das folgende. Er schenkt mir zum Geburtstag eine Platte für 60 Euro. Und ich habe nochmal das 5- bis 6-fache draufgelegt, damit das Ganze zu einer funktionierenden Anlage wird. Das heißt, also Laderegler, eine Batterie, Wechselrichter. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, welchen Zweck soll das Ding denn erfüllen? Und da waren wir sehr schnell einig. Wir probieren das als Insellösung vollständig autark. Aller Strom, den wir erzeugen, wollen wir selber nutzen. Das war der Anspruch. Und dann ging's los. Höchst spannend. Zunächst musste eine weitere Batterie gekauft werden und dann die entsprechende Elektronik dazu. Und dann merkte man, die Batterie ist dann immer noch voll. Und ich will das nicht alles im Einzelnen ausführen, aber die letzte Anschaffung war ein 12-Volt-Tauchsieder, mit der ich die Strommengen, die trotz vollem Speicher und trotz maximalen Verbrauch immer noch übrig waren. Und man kann also aus dem System außerordentlich viel lernen. Man lernt an dem kleinen System, wie die ganze Problematik auch im Großen aussieht, die wir schon geschildert haben. Und die Ergebnisse sind, nach 2,5 Jahren habe ich 100 Kilowattstunden geerntet. Die Handys sind meistens mit echten, selbst geerntetem grünen Strom geladen. Also da kann ich sagen, das ist also richtig echter und nicht angestrichener und deklarierter Grünstrom. Das ist richtige eigene Ernte. Und die Platte selbst hat sich schon fast amortisiert, denn die 100 Kilowattstunden habe ich ja tatsächlich dann nicht woanders hergeholt. Aber das Ernste daran ist, man sieht daran, dass es nicht darum geht, die Sonnenpaneele billig zu bekommen. Und es ist sogar schädlich, wenn wir viel davon bekommen, vielleicht von chinesischen Herstellern sozusagen auf den Markt geworfen. Das schadet eher unserer Wirtschaft, denn der mit dem Ausbau und mit dem Pflastern der Dächer ist so gut wie gar nichts gewonnen, wenn wir nicht alles das mitbedenken, was dahinterher kommt.
Also dieser Strom dann auch mit Speichern bewahrt werden muss, damit man ihn zur richtigen Zeit nutzen kann. Das Pumpspeicherwerk in Niederwarter wäre dazu eine Möglichkeit. Ist zu befürchten, dass es in 10 Jahren trotzdem nur noch ein Freizeitpark ist?
Das ist ein Blick in die Glaskugel, das muss die Gesellschaft als Ganzes selbst entscheiden. Mein Vorschlag wäre ja die andere Seite. Ertüchtigung auf ein modernes, wirkungsvolles und für die Energiewende nötiges Speichersystem. Mit dem Vorteil natürlich, dass ich dann auch sehr viel mehr noch damit machen kann. Zum Beispiel muss man wissen, dass die Erzeugung von grünem Wasserstoff zurzeit weltweit nur funktioniert, wenn man als Quelle Wasserkraft oder Biomasse hat. Sie funktioniert noch nicht im großtechnischen Maßstab und stößt auf unglaubliche technologische Schwierigkeiten, wenn ich eine Elektrolyse mit diesem schwankenden Strom durchführen möchte. Das ist noch nicht in Sack und Tüten, da wird intensiv dran geforscht, aber es ist danach zu fragen, schaffen wir das in den vorgegebenen Zeiten? Man kann die Ergebnisse der Forschung und den Zeitpunkt der Umsetzung in eine großtechnische Anwendung nicht voraussagen.
Mit dem Pumpspeicherwerk im Rücken könnte man sozusagen aus erneuerbaren Energien, aus dem Überfluss von Sonne und Wind, also tatsächlich grünen Wasserstoff herstellen. Haben Sie die Hoffnung beim PSW Niederwartha noch?
Ich hoffe, dass sich die Vernunft durchsetzt. Also wir haben mal Beispielrechnungen gemacht, indem wir alle Solaranlagen von Dresden hergenommen haben, diesen Solarstrom mit Hilfe des Pumpspeicherwerks problemlos sozusagen anwendbar gemacht und diese in Gedanken auf dem Papier anwendbar gemacht und mit diesem Strom dann grünen Wasserstoff erzeugt. Das funktioniert. Ich habe die Hoffnung, dass sich die Vernunft durchsetzt und dass Wege gefunden werden, dass dieses Pumpspeicherwerk wieder ertüchtigt wird. Und das hätte den Vorteil, dass auch noch die Fragen des Bades damit geklärt werden. Und das Ganze hat noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kenne kein einziges großtechnisches Energieprojekt in Deutschland, das nicht auf Widerstand durch Bürgerinitiativen gestoßen ist. Bekannt ist der Wegfall von den Planungen in Attorf.
Das war ein Projekt der EnBW in Baden-Württemberg, wo 1,4 Milliarden investiert werden sollten in ein riesiges Pumpspeicherwerk. Es wäre das größte gewesen in Deutschland.
Und das ist mit Erfolg auch durch die Bürgerinitiative zu Fall gebracht worden. Heute steht großer Gedenkstein der Bürgerinitiativen an der Stelle. Wir haben es geschafft, dieses Projekt sozusagen zu verhindern. Und jetzt kommen wir zurück auf Niederwartha. Hier haben wir die umgekehrte Situation. Ich bin überzeugt, dass der Großteil der Bevölkerung von Dresden, insbesondere der Einwohner von Kossebaute, eine Bürgerinitiative für die Erhaltung des Pumpspeicherwerks unterstützen würden. Und das ist doch auch eine wichtige Sache, im Sinne der Bürger etwas voranzutreiben, im Sinne der Bürger sowohl als auch im Interesse der Allgemeinheit, die ich versucht habe, mit einigen Beispielen darzulegen, die nicht so einfach sind zu verstehen, aber die im Grunde genommen dahin zielen, eine vernunftorientierte, evidenzbasierte Energiewende, die wir dringend brauchen, durchzuführen.
Herr Professor, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Auf ein Bier mit. Der DNN Dresden Talk.